ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Flat Earthlern.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Minions.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Hello and welcome.
Hallo, ihr wunderschönen Menschen in der ARD Audiothek. Hier ist Harry Styles. Seit ich in Berlin lebe, versuche ich ein bisschen mein Deutsch zu verbessern, ein bisschen einzutauchen in deutsche Popkultur und dabei hilft mir nichts so gut wie der Podcast Too Many Tabs. Ich liebe einfach die schlauen Anekdoten von Caro und Miguel. Besonders das ehrliche, herzliche, offene Lachen von Miguel Rubitzki hat es mir wirklich angetan. Also große Empfehlung, checkt's doch mal aus in der ARD Audiothek und wir sehen uns im Berghain. Euer Harry.
Your Harry.
Wow, danke Harry Styles.
Danke Harry Styles, hat er extra aufgenommen.
Ja, wow. Toll, also der hört uns auch gern. Wie
und damit
schön.
Herzlich willkommen hier bei uns heute in der ARD Audiothek. Danke Harry nochmal für dieses herrliche Intro.
Ja, vielen Dank. Yes, Too Many Tabs goes international. Und passend dazu haben wir noch eine kleine Ankündigung. Wir treten auf bei einem großen Festival, beim ARD Sounds Festival in Nürnberg.
Sounds, das ist ja auch Englisch.
Für Geräusch.
Das heißt Geräusch.
ARD Geräusche Festival.
Ja, aber wir sagen Sounds, weil das ist international.
Am 8. Mai sind wir da, um 21 Uhr, glaube ich. Schaut doch nochmal nach.
Gibt's da Mainstage und so Sidestage und so? Oder gibt's?
Bin ich mal gespannt.
Wie sieht es da aus? Wir sind jedenfalls dabei und wir haben uns gedacht, das trifft sich ganz gut, denn Caro und ich haben uns überlegt, dass wir in diesem Jahr eine Tour Pause einlegen wollen. Wir haben jetzt 2 Jahre hintereinander Too Many Tabs Touren gespielt. Zuerst die Too Many Tabs, die Tour. Danach Too Many Tabs, die Vampirpiraten von Atlantis Tour. Vielleicht waren ja einige von euch dabei. Und dieses Jahr, ja, sagen wir es ganz ehrlich, brauchen wir kurz Pause davon, vom Touralltag, aber wollen hier und da auf kleinen und größeren Festivals zugegen sein.
Genau, also das sind einfache, cozy Live-Podcast-Situationen. Also es ist jetzt nicht wie bei der Tour hier, kommt noch ein
Konfettikanon
und ein Delfin um die Ecke, sondern es ist einfach so ein bisschen, ja, it's laid back, it's raw, naked.
Ja,
also
richtig.
Wir werden was anhaben, aber
barfuß
es wird
vielleicht.
Ganz
Das wäre mal gut
barfuß,
als Motto.
Ja.
Die Barfußtour.
Ganz ungeschminkt. Ganz echt.
Ungeschminkte Füße.
Also es werden einfach Podcast-Folgen sein, aber halt auf einer Bühne. Zum Beispiel jetzt beim ARD Sounds, wie gesagt, in Nürnberg. Und auch im April beim CO Pop Festival hier bei uns in Kölle, wo wir uns sehr drüber freuen.
Also, Heimspiel.
Heimspiel. It's coming home.
The Höhner are shaking.
Podcast coming home. Also wenn ihr da zufällig Lust habt, dabei zu sein, dann schaut doch mal nach Tickets. Ja, das nur
das
als kleine Ankündigung.
Das sind aber auch nicht die einzigen. Es kommen noch ein paar andere Festivals.
Ja,
und zu gegebener
da arbeiten wir
Zeit,
noch dran.
Genau, zu gegebener Zeit werden wir dann hier im Podcast auch alles Wichtige dazu verkünden, wann und wo das stattfindet.
So ist es.
Caro, da fällt mir ein, ich wollte noch eine kleine Behind-the-Scenes-Anekdote loswerden zu unserer letzten Tour, die Vampirpiraten von Atlantis Tour. Da hatten wir ja einen ganz besonderen Creative Director, ne, wie wir alle wissen.
Der echte DJ Bobo, der hat die Tour komplett durchkonzipiert,
richtig.
Creative gemacht, Management.
Richtig, der war überall dabei und den mussten wir anfragen. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, auch die Folge nicht gehört haben, wir hatten am Anfang unserer Tour so ein kleines Eröffnungsvideo. Das war ein Call, den wir dargestellt haben, der so in etwa in echt auch stattgefunden hat, wo Caro und ich uns gestritten haben, was denn jetzt das Tourthema sein soll. Du wolltest Atlantis, ich wollte Vampire. Und dann kam wie durch ein Wunder in diesen Call der echte DJ Bobo und hat uns gesagt, ja, dann mach doch beides und nennt es die Vampirpiraten von Atlantis. Atlantis-Tour.
Ja, das geht beides. Er hat uns quasi seinen Segen gegeben für die
Richtig.
Tour.
Richtig. Ja. Und das ist ja jetzt nicht einfach so passiert, sondern das mussten Caro und ich ja organisieren. Also wir brauchten dieses kurze Video von DJ Bobo, das wir dann in unser Call reinschneiden konnten für die Tour.
Wir haben dem echten DJ Bobo eine ausführliche Mail geschrieben von meiner E-Mail-Adresse, in dem wir versucht haben zu erklären, was wir genau vorhaben und was wir da von ihm bräuchten, haben deine Handynummer noch angegeben und wirklich ihm nochmal versucht klarzumachen, wie wichtig das ist, dass er dabei ist und wie sehr wir uns wirklich freuen würden, wir und natürlich auch die ganze Community.
Richtig. Und dann war es aber so, dass wir diese Nachricht am letzten Aufzeichnungstag der Folge vor der Sommerpause geschrieben haben. Das war die Folge, wo ich über Sommerwetten das geredet habe. Und direkt am Tag darauf war unser erster Urlaubstag, aber nicht nur das, sondern ich hatte meine Weisheitszahn-OP.
Ich erinnere mich.
Und ich war eh ganz aufgeregt, deswegen hatte totale Angst davor. War dann letzten Endes gar nicht so schlimm.
Hattest du hier Vollnarkose oder lokal oder was war dein...
Ich hatte Dämmerschlaf.
Oh.
Und,
oh, ich wünschte, ich hätte Dämmerschlaf gehabt. Ich hatte nur lokal, alle vier.
Boah, nee.
Ich war voll da. Ich habe mich mit dem Zahnarzt angeschrien.
Wirklich?
Ja.
Nee, also ich brauchte Dämmerschlaf und ich fand es dann wirklich auch so geil, als ich da im Dämmerschlaf war und davon aufgewacht bin, weil ich wirklich so, das ist ja das Geilste auf der Welt. Jetzt verstehe ich, warum Leute das so machen. Ich habe ja auch gar keine Erfahrung mit Drogen oder sonst irgendwas. Ich dachte, ach, das muss ja schön sein. Mhm. Also, naja, also ich bin das erste Mal in meinem Leben irgendwie von außen betäubt worden, hat auch noch nie eine größere OP oder sonst irgendwas und bin dann aus diesem Dämmerschlaf erwacht und das geht ja sehr lange und dabei labert man Scheiße. Und was ich gesagt habe in meinem Zustand war permanent, hat DJ Bobo schon angerufen? DJ Bobo schon angerufen.
Ja, weil das so doll in unserem Unterbewusstsein, weil wir das so manifestiert haben, dass DJ Bobo dabei ist.
Und meine Schwester hatte mich abgeholt, die stand da dabei, die hat mir das dann hinterher alles erzählt und ich habe ihr vorher auch mein Handy gegeben und gesagt, falls DJ Bobo anruft, geh bitte ran und sag nicht DJ Bobo, sondern sag René, er heißt denn echt René, damit er das nicht irgendwie komisch findet. Also da habe ich ihr irgendwie das Handy gegeben und bin aufgewacht und war sofort, hat DJ Bobo angerufen? Weißt du, was ich auch immer gesagt habe, wegen Sommerwetten, das scheinbar, habe ich mir immer ZDF-Zeichen vor die Augen, mit dem zweiten sieht man besser und dann immer gesagt, willkommen in Deutschland, Österreich und Schweiz.
Du bist moderierend aufgewacht.
Ich bin moderierend
aus dem Dämmerschlaf.
Ich war aber, willkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und was ich auch gemacht habe, war, denn, als ich dann irgendwann so halbwegs bei Sinnen war, ist eine weitere Person aus der OP rausgekommen und die war halt noch nicht so bei Sinnen wie ich, sondern ist gerade eben frisch aufgewacht und ich habe die so gejudged. Ich war so, so schlimm war ich nicht. Und meine Schwester, doch, genauso, vor einer halben Stunde. Hast du nicht mitbekommen? Ich war so, nee, Alter, so, boah, nee, so könnte ich nicht
hat
sein.
Hat die auch auf einen Anruf gewartet, die andere Person?
Nee, die hat, nee, komischerweise nicht. Es wäre aber auch, ja, vielleicht hat DJ Bobo da ja angerufen.
Ja, vielleicht.
Aber wir können ja sagen, DJ Bobo hat tatsächlich gar nicht angerufen.
Er hat gar nicht
angerufen. Er hat sofort das Video geschickt.
Er hat direkt eine Mail geschickt mit dem Video und delivered. Und wir haben uns sehr gefreut.
Ja, haben uns echt gefreut. Ich habe auch versucht, Gags zu machen, die geschmacklos sind. Und zwar bin ich aufgewacht und habe gesagt, weißt du, wer nicht so tapfer war bei seiner Zahn-OP? Hitler. Stark,
hilarious.
Oder?
Respekt.
Man merkt so, wie das Gehirn irgendwas versucht zusammenzubringen, aber es macht gar keinen Sinn.
Das ist wie so eine ChatGPT-Pointe.
Ja.
Wenn man dort sagt, mach einen Witz über...
Ja. Ich im Dämmerschlaf bin wie ChatGPT.
Da kommt es, dann kommt sowas raus.
Aber es war ganz tief im Unterbewusstsein, dass ich Witze machen wollte und dass ich hier anmoderieren wollte. Hier, willkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Hammer.
Naja. Okay, also das war meine kleine Weisheitszahn.
Vollblutmoderator.
Okay. Wirklich, oder?
Eine Narkose noch moderieren.
Ja, die ARD weiß gar nicht, was sie da an uns hat. Finde, dass wir hier sogar weiter moderieren, wenn wir im Dämmerschlaf sind.
Und seitdem bist du jetzt ketaminsüchtig.
Richtig, genau. Ja.
Hat dich gekickt.
Ja, das habe ich dann auf der Tour ausprobiert und das hat mir ganz gut gefallen.
Hat man auch gemerkt. Ja, ja.
Und ja, an der Stelle aber großes Dankeschön auch nochmal an DJ Bobo, dass er das einfach geschickt hat und dann mitgemacht hat, den Spaß.
Ganz toll.
Wirklich schön, haben wir uns sehr gefreut.
Hat uns den Arsch gerettet, sonst hätte die ganze Tour keinen Sinn gemacht.
Ja, das stimmt. Ja, okay. Weißt du, wer nicht so ein schönes Video auf seiner Tour hatte?
Hitler. Stabil, wir können es noch.
Okay, also willkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Gibt sonst noch Updates?
Ich muss einen kleinen Backham-Recap machen. Und zwar war ich beim Friseur und habe mich mit Updates natürlich aus der Gala versorgt. Der Streit geht nämlich in die nächste Runde zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern. Er bricht mit seinen Eltern jetzt auch auf seinem Körper. Er hatte sich nämlich als Teenager ein Tattoo stechen lassen mit Mama's Boy auf der Brust und auf dem Oberarm noch ein riesiges Mom. Das hat er jetzt verdecken lassen mit so Blumenornamenten. Also Mom is gone.
Irgendwie ein bisschen creepy. Ja. Das hat auch so ein bisschen Grab-Assoziation. Ja.
Auf dem anderen Arm hatte er Dad ganz groß. Das hat er jetzt mit einem Seestern überstochen. Also er scheint es ernst zu meinen.
SpongeBob-Assoziation. Ja. Aber okay.
Ja, und ebenfalls in der Gala habe ich noch ein paar mehr Details gelesen zu dieser weirden Hochzeit, die da stattgefunden haben soll. Und zwar ein Bericht aus erster Hand von DJ Fat Tony. Der hat nämlich an allen drei Tagen der Beckham-Hochzeit aufgelegt. und berichtet Folgendes. Der Sänger Mark Anthony trat auf und bat Brooklyn auf die Bühne. Alle rechneten damit, dass er als nächstes Nicola, die Braut, hinzubitten würde. Stattdessen kündigte er die schönste Frau im Raum an und meinte damit Victoria, die dann zu Brooklyn ging. Nicola sei daraufhin unter Tränen aus dem Saal gelaufen und anstatt hinterherlaufen zu können, sei Brooklyn von Mark Anthony aufgefordert worden, fass deine Mutter doch mal an die Hüften. Das klingt so Horror. Also dieser Mark Anthony scheint irgendwie mit der Familie Beckham eng befreundet zu sein. Mhm. Aber das, also mehr als ungünstig. Das entlastet aber Victoria vielleicht so ein bisschen, wenn die da alle irgendwie mitmachen mussten.
Ja, es gibt einen neuen Akteur in dieser Szenerie.
Ja, es ist spannend. Mystisch. Und immer noch nicht weiß man genau, was da passiert ist, wer da jetzt überreagiert hat und wer wen aus welchen Gründen hasst. Ein kleiner Hinweis kam aber noch aus der Community von unserer Hörerin Anne. Die hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass die Familie von Nicola Peltz, der Frau von Brooklyn Beckham, dass die Familie Großspender sind für die Republicans und Trump-Supporter. Mhm. Und dieser Vater, Nelson Peltz, dieser superreiche Investor, der behauptet sogar von sich, er hätte Trump und Musk zusammengebracht.
Okay.
Außerdem hat er unter anderem auch die Woke-Strategie von Disney kritisiert, nämlich warum in den Filmen The Marvels so viele Frauen sind und bei Black Panther so viele Schwarze.
Also scheint insgesamt ein cooler Typ zu sein.
Super sympathischer Typ. Da kann ich schon verstehen, dass die Beckhams es jetzt nicht super gut finden, wenn ihr Sohn in so eine Familie einheiratet. Aber trotzdem beinhalten diese Vorwürfe von Brooklyn gegen seine Eltern ja auch noch andere Sachen. Also es bleibt irgendwie ein Mysterium. Und was ich jetzt ganz frisch in der Timeline hatte, hast du vielleicht auch gesehen, so ein Video, wo alle Spice Girls jetzt zusammen an einem Tisch sitzen.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Und so ganz emotional Viva Forever singen. Und Cruz Beckham, der jüngste Beckham-Sohn, spielt dazu so Gitarre.
Okay. Also sie versuchen jetzt ein Bild zu inszenieren.
Gibt's auch direkt fiese Kommentare, okay, Damage Control, sie haben die Spice Girls zusammengetrommelt.
Wirkt auf mich tatsächlich auch so.
Ja.
Es gibt auch ein kleines Update aus der Etsy-Hexen-Bubble. Und zwar habe ich gerade frisch gesehen, letzte Woche wurden mehrere Etsy-Hexen beauftragt von Harry Styles-Fans, dass sie an Konzerttickets kommen.
Hat geklappt?
Man sich einen guten Zauber. Hat wohl geklappt.
Ach super.
Harry Styles-Ticket-Zauber.
Ja, der hört ja auch den Podcast, der wird da wahrscheinlich gesagt haben.
Ja, klar.
Ja, komm.
Der war ja auch bei der Tour in Berlin, war der ja auch dabei.
Ja, eben.
Also der ist ja eh Freund des Hauses. Okay.
Na gut.
Wollen wir mal in die Tabs? Wir haben heute eine wilde Kombination. Flat Earther und Minions. Eine der wildesten Too Many Tabs Kombinationen, die wir, glaube ich, je hatten. Wollen wir mal reinstarten?
Soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Ja, meine Tabs diese Woche gingen recht überraschend auf. Also ich dachte, das Thema flache Erde ist eigentlich durch. Aber dann hat ja Ariel im Dschungelcamp das hier gesagt.
Die Erde ist flach.
Ja, so ein Quatsch.
Das ist mein Ernst, Simone. Das mit Neil Armstrong ist fake.
Das ist ein schlechter Scherz von dir, oder?
Nein.
Ja, die Erde ist flach.
Peinlich.
Peinlich. Die Erde ist so peinlich. Also damit ist sie natürlich auf Widerstand gestoßen im Camp. Also wenn es als Provokation von ihr gemeint war, da finde ich es wirklich beeindruckend zu sehen, wie weit man dazu bereit ist, sich selbst zu diskreditieren für Aufmerksamkeit.
Für so Ragebait.
Ja. Wenn es ernst gemeint war, noch erschreckender. Die anderen im Camp haben jedenfalls dagegen gehalten und hatten auch starke Argumente. Am überzeugendsten war da die Argumentation von Milja Dumont.
Oder rund ist.
Die Erde ist rund.
Die Erde ist flach.
Wer hat dir denn das erzählt?
Ja, auf TikTok habe ich das gesehen. Aber Schatz, hast du mal einen Globus gesehen? Der ist doch rund.
Schatz, hast du mal einen Globus gesehen?
Der Globus ist doch rund.
Ja,
das ist das stärkste Argument.
Das ist das, was eingefallen ist?
Ja.
Okay.
Also zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt ist Ariel leider gestern Abend rausgeflogen.
Ich muss sagen, dass ich Ariel bei weitem nicht so schlimm fand, wie sie in der Stunde danach dargestellt wurde. Aus meiner Sicht hat sie natürlich hier und da übertrieben und auch wie sie so gesprochen hat und so. Aber an sich, inhaltlich,
hat
sie auf der richtigen Seite gestanden und hat es denen eben nicht durchgehen lassen, wenn die sich da durchschlawenzelt haben. Und es waren echt viele Leute dieses Jahr im Camp, die sich in anderen Formaten oder auch in anderen Situationen viel Scheiße geleistet haben vorher. Und Ariel hat die alle geroastet.
Auf jeden Fall. Sie war auf der richtigen Seite und sie war auch einfach sehr unterhaltsam.
Ja.
Ich bin jetzt irgendwie ja, schon auf Entzug, wenn ich nicht jeden Abend meine Dosis Ariel kriege.
Ja.
Aber ja, sie ist leider gestern überraschend rausgeflogen, hatte ich auch nicht mit gerechnet. Jetzt bin ich aber gespannt, wo sie draußen ist, was sie jetzt in den nächsten Tagen zu diesem Flache-Erde-Ding sagen wird, ob da nochmal jemand nachfragt. Das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich fand es aber krass, mal wirklich jemanden live zu erleben, der das wirklich sagt und wohl auch so meint. Also so nah an meine Wirklichkeit ist mir diese Theorie bisher noch nicht gekommen.
Nee, mit der flachen Erde auch nicht. Also während Corona habe ich schon gemerkt, dass irgendwie im persönlichen Umfeld wirklich Leute anfällig sind für Verschwörungstheorien und da sind auch mehr Leute umgekippt, als ich das so gedacht hätte. Aber das flache Erde-Argument habe ich auch noch nie in freier Wildbahn gehört.
Also das findet man ja sonst in irgendwelchen Telegram-Chats oder in TikToks mit so einer verzerrten KI-Stimme, die Ariel wahrscheinlich gesehen hat, bis auf das eine Mal bei Domian natürlich.
Ich habe richtig verstanden. Du sagst, die Erde ist nicht rund, sondern eine Scheibe.
Ganz genau.
Spinnst du?
Nein.
Masturbierst du, wollte er eigentlich fragen. Aber ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil eigentlich ist ja dieses flache Erde-Argument auch etwas, was man VerschwörungstheoretikerInnen entgegenbringt, wenn die etwas anderes behaupten, zum Beispiel bei Corona. Ja, ja, und die Erde ist eine Scheibe, ne? Also das ist so verkartonisiert.
Absolut. Und ich finde es total interessant, dass das mit der flachen Erde so eine Verschwörungstheorie ist, die sich trotzdem so super hartnäckig hält. Und mich hat total interessiert, wie das eigentlich sein kann, wo das eigentlich herkommt, ob man das nachvollziehen kann. Und natürlich, obwohl es einerseits wirklich funny ist, dass es einfach Menschen gibt, deren Herzensüberzeugung es ist, nein, die Erde, die muss flach sein. Es kann kein Ball sein. Also, dass man sich da so reinsteigern kann, ist natürlich einigermaßen lustig. Aber natürlich ist es einfach am Ende eine Verschwörungstheorie, die natürlich auch zu super problematischen Konsequenzen und so weiter führen kann. Das nur als Disclaimer, der eh allen klar sein sollte. Dazu kommen wir auch noch.
Und es ist auch keine Glaubensfrage. Nur das vielleicht auch mal vorneweg. Oder ich weiß nicht, wie tief bist du jetzt abgerutscht in dieses Rabbit Hole, Caro? Muss ich mir Sorgen machen?
Die Sache ist die, ich bin jetzt sehr tief drin. Es ist ein Rabbit Hole im allerwahrsten Sinne. Und du kannst mich jetzt sehr viel fragen. Ich habe eine Antwort parat, glaube ich.
Also, aber hast du die Wahrheit für dich gepachtet, sage ich mal? Also sind es Antworten, die ich dann auch so, also wenn ich dich jetzt frage, ist die Erde eine Scheibe? Damit vielleicht teste ich da mal. Ist die Erde eine Scheibe, ja oder nein?
Also hast du schon mal gesehen?
Was zögerst du?
Hast du schon mal gesehen, dass die Erde rund ist mit eigenen Augen? Also das ist das Hauptargument immer.
Ich habe einen Globus gesehen, wie Mia Dumont.
Ja, genau. Also ich muss sagen, manche Fragen, die man sich da so stellt, die sind ja gar nicht so dumm. Da habe ich da teilweise auch gedacht, warum ist das eigentlich so? Okay. Aber alles ist mit einem Gegenargument, das auf Fakten basiert, zu entkräften. Mhm. Es ist trotzdem ein Rabbit Hole, in das man reinfallen kann, weil es einfach ultra viel Content dazu gibt. Und natürlich gibt es die Idee von einer flachen Erde oder einer Welt als Scheibe in so ganz vielen frühen Kulturen, wo es ja noch dieses Bild gab, eine flache Fläche, wo wir drauf leben, darunter eine Schicht Unterwelt, über uns irgendwie die Sonne. Aber eigentlich seit der Antike, seit Menschen angefangen haben, sich wissenschaftlich mit Astronomie zu beschäftigen, kam die Erkenntnis auf, es ist eine Erdkugel. Nichts anderes macht Sinn. Wir müssen auf einer Kugel leben und dieses Erdmodell hält sich seitdem auch in der Wissenschaft. Und es wurde übrigens auch als historischer Irrtum entlarvt, dass man im Mittelalter im Christentum an diese Scheibe geglaubt hat. Ich glaube, es haben ganz viele so Mandela-Effekt-mäßig abgespeichert. Ah. Ja, im Mittelalter haben die in der Kirche auch gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Stimmt nicht. Das ist einer der berühmtesten
Im Mittelalter wusste man schon, die Erde ist eine Kugel.
Genau, die haben das gar nicht groß angezweifelt, diese Erkenntnisse aus der Antike. Das war eigentlich gar kein Thema mehr, dass die Erde eine Scheibe ist. Das kommt tatsächlich wahrscheinlich durch eine Biografie über Christoph Kolumbus, die hat ein Autor namens Washington Irving geschrieben und zwar sehr fantasievoll und der hat das mit der Scheibenerzählung da irgendwie eingebaut und so kommt dieses kollektive Missverständnis, dass man im Mittelalter an diese Scheibe geglaubt hat.
Das hat sich eine Person ausgedacht.
Irgendwie schon. Also das ist so schon mal der erste bisschen mystische Fakt, wie so eine Falscherzählung irgendwie in die Köpfe kommen kann. Also wenn das schon so lange Konsens ist, dass die Erde eine Kugel sein muss. Woher kommen dann diese ganzen Verschwörungstheorien von der flachen Erde? Und woher kommen diese ganzen Flat-Earthler? Wie kann es sein, dass es Promis gibt, die Flat-Earthler sind? Es gibt nämlich außer Ariel natürlich noch ein paar mehr. Zum Beispiel Tila Tequila, Fun Fact. Tila Tequila ist Flat-Earthler. Oder auch US-Rapper Wiz Khalifa.
Is the earth round?
I would say no.
Mm. What shape is it?
I just believe that we live on a flat plane. Yeah, like a huge flat plane. Yeah. It's only because I've traveled so much.
Hä? Das ist sein Argument, er ist sehr viel gereist.
Okay.
Und wie ich es verstanden habe, ist er dabei immer gerade ausgeflogen und war nie mit dem Flugzeug plötzlich auf dem Kopf. Und deshalb kann die Erde nicht rund sein. Deswegen muss die flach sein.
Ja, das ist ja auch immer das, in Anführungsstrichen, Argument, dass wenn man in einer Großstadt ist mit hohen Häusern, dass die gerade stehen und sich nicht biegen.
Ja, genau.
Also, dass sie sich nicht anpassen müssen auf eine runde Kugelform.
Ja. Ja, das ist auch ein ganz berühmtes Beispiel.
Ja.
Der Rapper B.O.B. glaubt auch nicht an die runde Erde und hat dafür auch eine ganz interessante Begründung.
You know, the first civilization to introduce the globe, Earth, was the Roman Empire. And they weren't going into space back then either. So I don't know how they were able to prove that it was round.
That's true. Okay.
Die Römer haben sich das ja mit dem Globus auch irgendwie überlegt, sagt er. Und die sind ja auch nie ins All geflogen. Also wie konnten denn die Römer das beweisen? Also wo kommt denn das her mit der Kugel eigentlich? Also dass es seitdem mehrere Menschen gab, die im All waren und noch im All sind und die Kugel gesehen haben, ist irgendwie kein Thema. Beziehungsweise jetzt für B.O.B. nicht Beweis genug.
Okay.
Ja. Und irgendwie ist das in der Basketball-Bubble anscheinend so ein bisschen ein Ding, weil Shaquille O'Neal hat das mit der Flat Earth auch mal behauptet, ist dann aber wieder zurückgerudert und hat im Nachhinein gesagt, es war nur Spaß. War nur Spaß.
Okay.
Aber er wird es seitdem auch nicht mehr so richtig los. Also er hat so ein Interview bei Jimmy Kimmel gegeben, wo Jimmy Kimmel ihn auch darauf angesprochen hat und er hat da so ein bisschen mit gespielt und natürlich nochmal gesagt, nein, Leute, es war ein Joke, aber in den Kommentaren ist es so, sagt er jetzt, aber guck mal, der glaubt das wirklich. Und in so Flat-Earthler-Facebook-Gruppen wird er trotzdem bis heute gefeiert als berühmter Flat-Earthler. Also die Leute behalten halt das, was sie wollen. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Bubble, was in ihre Argumentation passt. Das ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, das zu behaupten. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie Ariel aus der Nummer wieder rauskommt. Und natürlich auch noch ein prominenter Flat-Earthler, Xavier Naidoo, aber der glaubt ja auch so einiges andere, beziehungsweise hat geglaubt, wenn man seiner Entschuldigung wiederum glaubt, aber ganz anderes Thema.
Aber das ist ja das Gefährliche an so Verschwörungstheorien, die auf dem ersten Blick sehr harmlos erscheinen, dass die natürlich eng verknüpft sind mit anderen Theorien, die dann ultraschnell ins antisemitische, rassistische abrutschen.
Es ist wie eine Einstiegsverschwörungstheorie tatsächlich, weil wenn du das einmal angezweifelt hast, dann öffnen sich andere Türen.
Kannst du danach ja alles anzweifeln.
Genau. Und es geht da meistens einfach los mit so einem, hast du schon mal gesehen, dass die Erde wirklich rund ist, mit deinen eigenen Augen, dass die Erde eine Kugel ist, was eine ganz schlaue Frage ist, weil man kann es natürlich mit eigenen Augen jetzt gerade nicht sehen. Ja, und diese Theorie hat irgendwie in den letzten 10 Jahren so ein Comeback hingelegt. Seit circa 2015 ist das wieder vermehrt Thema im Internet. Und was ich ganz erschreckend fand, es gab mal eine Umfrage aus dem Jahr 2018 und da haben 16% der AmerikanerInnen gesagt, sie sind sich nicht völlig sicher, dass die Erde eine Kugelform hat. Gerade bei den jungen Leuten.
Wie viel?
18- bis 24-Jährigen war es sogar ein Drittel. Die haben gesagt, wir sind uns nicht sicher.
Oh,
und 4% der jungen Leute waren sogar überzeugt, dass die Erde flach ist. Das ist viel.
Ja, finde ich auch.
In Brasilien wurde auch mal so eine Umfrage gemacht. Da gab es einen Beitrag von der FAZ zu. Mehrere Millionen BrasilianerInnen sind davon überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist. Jeder 15. im Land.
Okay.
What's going on in Brasilien? Und in Frankreich, recht frische Umfrage von 2023, da sind es auch 16% aller 18- bis 24-Jährigen, die sagen, sie halten das für möglich. Das fand ich eine ganz erschreckende Statistik.
Da werden sich ein paar Pranks da untergemischt haben.
Vielleicht, aber
das ist
trotzdem.
Halt auch nichts, das fand ich halt auch an dieser Ariel-Situation so schwierig. Wurde ja dann sofort gesagt, das ist Ragebait und jetzt für Aufmerksamkeit und Sendezeit und so weiter. Aber ich finde, das ist kein Thema, womit man da jetzt so spaßt oder prankt.
Ja, und deswegen auch immer noch die Frage, wie kann es sein, dass das so viele glauben? Wo kommt das her? Weil wie gesagt, eigentlich wissen wir das mit der Kugel seit über 2000 Jahren. Die alten Griechen haben es schon gecheckt, als sie sich den Himmel angeguckt haben. Die konnten den Erdumfang damals schon berechnen und waren sehr nah dran am tatsächlichen Umfang. Und dieses Wissen ging ausnahmsweise im Mittelalter nicht verloren, wie schon gesagt. Und spätestens seit Katy Perry im All war, wissen wir alle, dass
die
Erde eine Kugel war.
Die hat's gesehen mit ihren eigenen Augen.
Ja, und wenn man zurückguckt in die Geschichte, dann gab es halt diesen ersten Aufschwung der Flache-Erde-Theorie im 19. Jahrhundert. Zum einen, weil diese inzwischen widerlegte Verschwörungstheorie rausgekramt wurde, dass die Kirche im Mittelalter an die Flache-Erde geglaubt hat, und zwar von der Wissenschaft selbst, um sich von der Religion abzugrenzen. Also die Wissenschaft wollte irgendwie sich gegen die Religion positionieren und hat deshalb diesen vermeintlichen Glauben aus dem Mittelalter rausgekramt, den es nie gab, und hat sich damit quasi ein Eigentor geschossen, weil sie es selber auf den Plan gebracht haben. Und zum anderen, weil so ein Typ da so sehr engagiert rein ist ins flache Erde-Rabbit-Hole, nämlich der Brite Samuel Robotham, der hat im viktorianischen England im 19. Jahrhundert so eine Bewegung gegründet, eine flache Erde-Bewegung. Er hatte den Künstlernamen Parallax. Und der hat sich eben gegen die Wissenschaft gestellt und auf die vermeintliche Seite der Religion, von der wir jetzt wissen, dass es widerlegt ist. Also hat er die Bibel sehr wörtlich genommen. Da wird nämlich einmal von den vier Ecken der Erde gesprochen und mal von einem Himmelszelt, was über der Erde aufgespannt ist.
Ach, die Erde ist nicht nur eine Scheibe, sondern auch eckig.
Das macht ja eben auch keinen Sinn. Also er hat sich auf die Bibel gestützt, aber auch Experimente durchgeführt, jede Menge, und gesagt, glaubt doch euren Augen, die Erde muss doch flach sein. Wo ist denn die Krümmung? Und dieser Parallax eben, der hat dieses Modell beschrieben, was bis heute noch bei vielen Flat-Earthlern gültig ist. Und zwar wird es so gezeichnet. Die Erde ist eine Scheibe. In der Mitte ist der Nordpol, also wie bei so einer Schallplatte. Mhm. Und außenrum liegt ein Ring aus Eis, die Antarktis. Wie diese Eismauer bei Game of Thrones. Also das ist dieses Modell, was bis heute das gültige Flat-Earthler-Modell ist. Und er hat sich sogar richtig gebettelt in so Live-Experimenten gegen Vertreter der Kugeltheorie. Und die haben dann so versucht, einen Leuchtturm zu sehen übers Wasser. Und die Flat-Earthler haben gesagt, naja, natürlich kann ich hier vom Strand aus diesen bestimmten Leuchtturm sehen, weil die Erde ist ja flach. Und die Kugelfans haben gesagt, nee, man sieht maximal den oberen Teil, weil die Erde ist gekrümmt und der Leuchtturm verschwindet dahinter. So, und dann kam raus, man hat am Ende sogar noch weniger von dem Leuchtturm gesehen, als die KugeltheoretikerInnen angenommen haben. Und dann haben die Flat-Earthler gesagt, also ihr habt euch ja anscheinend vertan. Das gilt nicht.
Was?
Ganzes Experiment gilt nicht.
Das gilt nicht.
Also dieser Typ, dieser Parallax, hat die WissenschaftlerInnen damals wirklich abgefuckt und sich mit denen so ganz langwierige Debatten geliefert, die auch aufgezeichnet sind.
Nervt,
bis heute weiß man nicht, ob der vielleicht auch so ein historischer Prankster war, als ob der da wirklich selber dran geglaubt hat oder nur
oder
abgefuckt
der wollte nur abfucken.
Ja, aber seine Grundlagen haben sich total gehalten. Rund um seine Theorien sind eben Bücher entstanden, YouTube-Kanäle, Facebook-Gruppen. Die größte Gruppe auf Facebook, Flat Earth, hat über 100.000 Mitglieder. Gibt es noch andere mit 77.000 Mitglieder. Dann natürlich auch einige Neugierige wahrscheinlich drunter. Aber trotzdem irgendwie erschreckend. Und so Nachfolgevereine haben sich da gegründet, wie zum Beispiel auch die Flat Earth Society, die es bis heute gibt. Mhm. Und dieses Modell von diesem Parallax wurde auch weiterentwickelt. Also da wird dann so überlegt, naja, wie kriegen wir da jetzt alles irgendwie unter einen Hut? Na, die Sonne, die muss sehr nah dran sein an uns und auch viel kleiner. Und die zieht halt auf der Erde ihre Kreise. Deswegen hat man manchmal Tag und Nacht. Der Mond ist eigentlich auch ganz klein und ganz nah dran. Der ist nur 32 Kilometer Durchmesser und der leuchtet auch von alleine. Also man versucht sich da so alles hinzubiegen, bis es dann passt in dieses Modell. Und diese Flat Earth Society mit Sitz in London, die ist wirklich ein bisschen mysteriös. Es gab zwischenzeitlich immer mal wieder Theorien, dass das Ganze ein Satire-Projekt ist. Es muss ja ein Scherz sein, die können das ja nicht ernst meinen, in so einen Verein einzutreten. Aber warum gibt es dann immer mehr AnhängerInnen, die halten ganze Flat-Earth-Konferenzen ab, wo sie sich austauschen? Hier gibt es zum Beispiel mal so einen Einblick in einen qualifizierten Redebeitrag von jemandem auf dieser Konferenz.
Einer von uns ist auf einem Berg mit ca. 600 Metern hochgeklettert. Er sagte, wenn die Erde gebogen wäre, müssten die anderen Berge versteckt sein. Aber das waren sie nicht. Sie waren alle gleich hoch.
Ja, das ist so.
Hä?
Also man hat die Berge von oben gesehen. Also muss die Erde flach sein. Und dann sitzen alle und nicken. Ja, ja, Beweis genug. Danke.
Oh mein Gott, die haben wohl noch nie mit Mirja Dumont darüber geredet.
Ja, hier auch ein schöner Bonding-Moment auf dieser Konferenz.
One, two, three.
We are crazy!
We are crazy.
We are not crazy.
Oh, we are not crazy. Okay, das sagen immer nur Leute, die besonders not crazy sind.
Also das
da
ist
muss
wirklich
man das sagen.
Ein ganz mysteriöser Verein und da gibt's anscheinend auf einer Meta-Ebene eine Verschwörung innerhalb dieser Verschwörungs-Community. Mhm. Nämlich, im Wikipedia-Artikel dazu steht, in den USA finden diverse Konferenzen von Flacherdlern statt, von denen einige die Vertretung durch die Flat Earth Society strikt ablehnen, da sie diese als staatlich kontrollierte Organisation ansehen, deren Ziel Desinformation sei, damit die Theorie als weit hergeholt wirke. Finde ich komplett Hammer, aber ist natürlich schon klar, dass es sehr viel Misstrauen innerhalb einer Community gibt, die nicht dran glaubt, dass die Erde rund ist. Also,
oh mein Gott.
Ja, klassisch, da beißt sich die, wie nennt man das nochmal?
Die Katze in den Sack.
Genau. Und natürlich, hast du eben auch schon gesagt, einen richtigen Aufschwung haben dann so Flat-Earth-Theorie nochmal in der Corona-Zeit bekommen, weil von irgendwelchen Impfverschwörungen ist es dann natürlich auch nicht weit zu 9-11, zu Chemtrails, zu Illuminaten und eben zu die Erde ist flach. Und mag sein, dass es da Beweise für gibt für eine runde Erde, aber ganz generell glaube ich einfach, dass die Öffentlichkeit von der Wissenschaft von denen da oben angelogen wird. Ganz generell glaube ich das einfach und deswegen zweifle ich jetzt auch einfach mal an, dass die Erde rund ist. So funktioniert das halt.
Ein gutes Zitat, das jetzt so rauszuschneiden von Caro.
Und das ist eine Zitatkachel.
Indirekte Rede. Aber man denkt dann, das hat sie in echt gesagt.
Ja.
Ganz generell glaube ich das.
Viel Spaß beim Basteln. Ja, und ich kann sogar noch mehr Argumente liefern. Also Flat-Earthler-Argumente. Die Erde ist flach, natürlich, wie gesagt. Scheibe in der Mitte der Nordpol. Außenrum liegen dann die Kontinente und das Wasser und so. Also wenn du die Erde quasi so aufklappst, dann müssten natürlich nah um diesen Nordpol in der Mitte erstmal die Kontinente der Nordhalbkugel sein. Mhm. Und dann darum natürlich die der Südhalbkugel und dann außenrum die Antarktis. Jetzt schwierig das in einem Podcast. Ich mache hier gerade ganz viel mit meinen Händen.
Ja, ich versuche auch das alles aufzunehmen, aber es ist sehr kompliziert.
Stellt euch das einfach so vor, außen dieser Eisring. Und darüber wölbt sich der Himmel wie so eine Sphäre. Wie beim Simpsons-Film, wo dieser Dome auf Springfield kommt und am Rand ist eben dieser Eisring, durch den man nicht kommt. Und auf die berechtigte Frage, naja, aber man könnte über diesen Eisring mal drüber fliegen und mal gucken, was denn danach ist, dann heißt das, nee, da wird mal abgeschossen.
Von wem?
Von denen da oben. Das wird kontrolliert. Wir können nicht zur Arktis.
Also von denen da oben, die auf der Erde wohnen, jetzt nicht Aliens.
Ja, die NASA. Zum Beispiel.
Okay.
Warum gibt es denn diesen Antarktis-Vertrag? Weil wir da alle nicht hin dürfen. Ein paar Touris dürfen immer nur so zu einer bestimmten Stelle und da so einen Pinguin fotografieren, das wird immer gesagt, und müssen dann wieder abzischen, weil das ist kontrolliert und man wird abgeschossen, wenn man drüber fliegt. Weiteres Argument, wenn die Erde rund wäre, dann müsste man ja runterfallen. Irgendwann. Ja. Ne? Also warum fallen die Menschen auf der Südhalbkugel nicht runter? Die sind ja auf dem Kopf.
Also die haben da noch nichts was von Erdanziehung und Erdkern und sowas gehört. Gravitation.
Ja, dann dieses Hochhäuser-Argument, was du auch schon gebracht hast. In New York sieht man ja,
ja, aber
die
Moment
sind
mal,
alle
sagen
gerade.
Die dann, wenn man sagt Gravitation, sagen die dann,
gibt's nicht. Es gibt keine Gravitation. Sachen fallen halt runter mal.
Okay.
Ja. Dann, wie kann es sein, dass Flugzeuge auf Langstrecken geradeaus fliegen? Wenn die Erde rund wäre, dann müssten die ja die ganze Zeit nach unten korrigieren. Die müssten ja immer das Flugzeug so beugen, sagen die. Sonst fliegt es ja irgendwann einfach in den Weltraum an der Erde vorbei, sozusagen. Und ich war in ein paar Flat Earth Society Foren und habe mich da eingegraben. Sehr aktive Community. Und da hat jemand auch danach gefragt, nach diesem Sachverhalt. Mhm. Und da hat jemand geschrieben, sorry, aber das zeigt, dass du wirklich gar nichts weißt von der flachen Erde. Niemand sagt das mit dem Angleichen. Da sind wir längst drüber hinweg. Und Globe-Believers lieben so dumme Flat Earthler, die das immer noch glauben. Also die sind schon so auf einer Meta-Ebene.
Also es gibt auch innerhalb dieser Theorie wissenschaftliche, in Anführungsstriche, Fortschritte.
Leute, die weiter sind als andere, vermeintlich. Und sagen, naja, das ist genau dieses Argument, was die Leute, die Podcasts darüber machen, lieben zu bringen. Also wir sind ja nicht doof, wir haben ja bessere Argumente. Also es ist wirklich sehr, sehr dangerous, dieses Rabbit Hole einzutreten. Weiteres Argument für die flache Erde, hast du dich schon mal gefragt, warum Regenbögen Bogen sind? Na klar, weil die unter diesem Dome sind. Die sind halt ein Bogen. Ah, okay. Wie kann es denn sein, dass es am Äquator so heiß ist und in der Arktis so kalt, obwohl die gar nicht so weit auseinander sind, verglichen mit der Distanz zur Sonne? Wie kann es denn sein, wenn die Erde eine Kugel ist, die sich die ganze Zeit dreht, warum merken wir das nicht, dass wir die ganze Zeit geschleudert werden?
Das habe ich mich als Kind auch gefragt. Ja,
das,
ich war so, warum
das ist zum Beispiel eine Frage, wo ich dachte, ah ja.
Ja, genau. Also das als Kind dachte ich auch so, Moment mal, wenn wir uns die ganze Zeit drehen, warum wird mir nicht schwindelig?
Ja, und wir drehen uns ja sehr schnell, extrem schnell.
Ja, okay. Ja.
Jetzt habe ich dich, ne? Nee, also es gibt für alles natürlich Begründungen, die absolut einleuchtend sind, wenn man sich damit auseinandersetzt. Eine Sache noch, zeigt nicht die Flagge der Vereinten Nationen und auch die Flagge der WHO eine flache Erde? Kannst du mal googeln. Das sagt ja wohl alles.
Warum sollten die das auf ihre Flagge machen, wenn sie das quasi geheim halten wollen?
Ja, das macht eben gar keinen Sinn.
Dann machst du das doch nicht als Flagge. Wenn die da oben das geheim halten wollen, dann packen die das doch nicht auf ihre Flagge.
Ja. Das macht halt am wenigsten Sinn.
Peinlich.
Und es gibt auch unterschiedliche Experimente mit Leuten, die an eine flache Erde glauben. Da kam raus, dass diese Vorstellungen und diese Zeichnungen, die die Menschen in den Experimenten gemacht haben, sich teilweise komplett unterscheiden. Und da sieht man auch wieder, dass es gar nicht zwingend um eine gemeinsame Vorstellung oder irgendein Modell geht, sondern es geht einfach um eine grundlegende, ich glaube euch das alles nicht. Das ist eine grundlegende Skepsis gegenüber Mainstream-Wissenschaft in Anführungsstrichen. Das ist einfach Leugnen von Fakten, Leugnen von Nachrichten, um diese eigenen Realität näher zu kommen. Mehr ist es im Grunde nicht.
Und man selber ist natürlich der geile Hengst, der alles durchschaut hat durch YouTube-Videos und so weiter und so fort.
Ja, und da habe ich teilweise auch aggressive Formen der Verteidigung gefunden. Ist mir hier zum Beispiel begegnet unter einem Harald-Lesch-Video zur Flacherde.
Ja, die flache Erde. Also ich mache es erstmal die ganz harte Nummer. Die ganz harte Nummer. Mathematik.
Ja. Zu dieser Stelle hat jemand kommentiert, harte Mathematik, Herr Lesch. Was Sie jetzt zeigen, ist tierhaftes Gelächter und theoretischer Kram. Schnappen Sie sich doch mal die Kamera, gehen Sie mal raus, nehmen Sie mal ein Dreieck, machen Sie doch mal Messergebnisse.
Gehen Sie doch mal raus.
Anstatt Ihr tierhaftes Gelächter. Boah,
Mathematik.
Ja. Manche Flat Earthler werden auch richtig kreativ darin, ihre Message zu verbreiten.
Ausmachen, ich kann das nicht mehr. Nein. Worlds of ice. Ich kann nicht mehr, Caro.
Ja, du hast aber keine Beweise, Miguel Rubitzky. Du hast keine Beweise, dass die Erde rund ist.
Doch.
Wir müssen natürlich keine Beweise liefern, uns zu debanken. Also es sind Leute um die Welt gesegelt. Es gibt Direktflüge zum Beispiel von Australien nach Südamerika. Das ging ja gar nicht, laut deren Modell. Es gibt 24-stündige Sonne am Südpol. Wie soll die Sonne auf diesem ganzen Antarktisring gleichzeitig sein? Ganz generell gibt es Tageszeiten und Mondphasen. Wenn bei uns die Sonne aufgeht, ist es in Mexiko dunkel. Es gibt Augenzeuginnen, die auf dem Mond waren. Und niemand hat je diese hohe Eiswand gesehen, gegen die man irgendwann knallen würde. Und ja, man sieht halt die Krümmung der Erde mit dem bloßen Auge nicht, weil die Erde halt einfach sehr groß ist. Da wieder das Gegenargument, naja, Piloten fliegen halt andere Wege, um uns alle zu verwirren.
Ja, okay. Also wollen wir den Tab vielleicht mal schließen, damit wir jetzt hier nicht komplett mit reingezogen werden.
Ja, Mondlandung ist fake, hat Ariel ja auch gesagt. Ne? Ich fand ganz witzig, wo dann jemand zurückgefragt hat, Ariel, ist denn der Mond auch eine Scheibe? Und hat sie gesagt, ja, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
Ja, okay. Peinlich. Ja.
Also am Ende ist total klar, das ist keine konsistente Theorie, das ist einfach Leugnen von Fakten. Man muss sich da ja so viel zurechtlegen, um da standzuhalten. Man muss alle Fakten, die wir kennen, sich dafür Umwege, Alternativen überlegen, dass man im Prinzip eine ganz eigene Physik erfinden muss, eine ganz eigene alternative Wissenschaft, eine ganz eigene Wirklichkeit. Und das ist halt eben auch der Knackpunkt bei diesem Flat-Earth-Thema. Es ist jetzt keine kleine witzige Theorie, sondern man gelangt dadurch halt in eine komplette alternative Wirklichkeit, in der man irgendwie alle Lebensbasics hinterfragt und dann ganz schnell dabei ist, wer kontrolliert uns und wer hat ein Interesse daran, uns solche Lügen aufzutischen von die Erde ist rund. Das hat Domian übrigens den Anrufer auch gefragt. Warum wollen die das mit der flachen Erde denn vertuschen? Und hat der Anrufer gesagt, naja, natürlich die Reptiloiden. Da hat Domian gefragt, wer ist das denn so? Und hat er gesagt, Katy Perry.
Und damit schließt sich der Kreis.
Miley Cyrus und Hillary Clinton auch.
Dieser Tab ist rund.
Und da habe ich schon gedacht, ja, Katy Perry war ja auch im All. Also vielleicht ergibt es dann doch...
Nein, Caro, jetzt hör auf. Da gibt's, es ergibt gar nichts Sinn.
Okay, ich komm raus.
Ja, komm gerne raus.
Aber gerade nochmal so die Kurve gekriegt.
Ja, wirklich. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Themensprung, weil bei mir geht's halt um die Minions.
Ja.
Ja, die Minions.
Banana.
Ja, sie sind sweet, sie sind out there. Die Minions sind einfach Vibes. Minions sind irgendwie vibey, finde ich. Sie haben so viel getan für Mütter auf WhatsApp. Das wurde ihnen nicht genug gedankt. Im Gegenteil, man hat sogar die Minions eher als nervig wahrgenommen. Das ist wirklich eine Sache, wo ich mich auch verändert habe im Laufe meiner 20er Jahre. Als ich Anfang 20 war, war ich so ultra arrogant Familien-WhatsApp gegenüber und auch diesen Bildchen und habe immer mir darüber lustig gemacht, wie hässlich die sind und wie inflationär das rumgeschickt wird.
Du warst Minion-Leugner.
ja, Minion-Leugner und überhaupt auch diese Familien-WhatsApp-Gruppen-Share-Pics, war ich immer so, ah nee, jetzt kommt da wieder sowas. Und jetzt Ende 20 bin ich so, schick mir gerne jeden Morgen ein süßes Bildchen, weil es ist nur lieb. Eine Großtante denkt an dich. Sie wünscht dir einen schönen Mittwochvormittag mit einem Teddybär oder einem Minion drauf.
Katze.
Ja, das ist doch nur süß und lieb, da ist nichts Verwerfliches dran. Also ich bin da ein bisschen gnädiger geworden und möchte auch alle dazu aufrufen, es mir gleich zu tun. Und so ähnlich geht es mir nicht nur mit Minion-Memes, sondern auch mit den Minions an sich. Ich fand die früher so cringe und mittlerweile bin ich so, wie mache ich was vor? Man muss einfach über die lachen, no matter what. Die sind gelb, die sind doof, die haben manchmal ein Auge, manchmal zwei, sie sagen Popo, Banana, was will man mehr von der Welt? Was will man mehr, Caro?
Also, ich muss sagen, ich muss nicht so über die lachen.
Was?
Also, ich mochte hierbei Ich einfach unverbesserlich.
Ja.
Super Film. Kam gut rüber.
Kam die gut bei weg.
Aber diese Minion-Filme, die habe ich nicht genossen.
Die hast du genossen im Flugzeug,
ja,
als wir nach New York geflogen sind zurück. Da hast du das geguckt.
Da habe ich 2,5 Stunden starr gerade ausgestarrt und gehasst.
Weil der Flieger nicht losfliegen konnte auch. Da hast du den ganzen Film geguckt, bevor wir abgehoben sind.
Ja, der war wirklich nicht gut. Also da können auch die Minions vielleicht nichts dafür.
Ich habe den gar nicht gesehen, glaube ich.
Ich bin ein bisschen indifferent den Minions gegenüber.
Ja, okay. Aber jetzt, wenn du mal so einen Clip siehst und dann sagen die so Popo Banana und fallen hin und so, dann denkst du nicht, ist das nicht ganz sweet und lustig?
Ja, ist schon süß.
Naja, ich bin jetzt jedenfalls natürlich nicht völlig out of the blue auf den Minion-Tab gestoßen, sondern es hat einen brandaktuellen Anlass, der mir den Weg in dieses Rabbit Hole bereitet hat. Und zwar habe ich letzte Woche beim Doomscrollen folgende Schlagzeile gelesen. Olympia, Doppelpunkt. Darum drohte die Minion-Kür ins Wasser zu fallen. Und da habe ich mich natürlich gar nicht lange bitten lassen, sondern bin sofort schnurstracks über den Link zu diesem Artikel marschiert, weil das ist ja unsere Aufgabe hier, solche tollen Perlen nachzugehen. Und ich kann dir sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Es ist eine ziemlich skurrile Geschichte, aber mit Happy End. Und zwar war es so, du hast ja sicherlich mitbekommen, dass am letzten Freitag, wenn wir aufnehmen heute, wenn die Folge erscheint, am letzten Freitag, dem 6. Februar, die Olympischen Winterspiele in Mailand begonnen haben. Und kurz vor der Eröffnung gab es ein Eklat, ausgelöst durch den spanischen Eiskunstläufer Tomás Lorenc Guarino Sabaté, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und den Minions. Denn der 26 Jahre alte Eiskunstläufer hatte sich für seinen Auftritt bei den Olympischen Winterspielen was ganz Besonderes überlegt, und zwar wollte er eine Minion-Kür machen. Er hat sich überlegt,
es gibt nichts, was dieser grazilen, eleganten Sportart, die gleichzeitig körperliche Höchstleistung, aber auch Kunst, Anmut, Grazie verbindet, das alles auf dem Eis in atemberaubender Geschwindigkeit. Es gibt kein Universum, kein Kostüm, was dem mehr Gerechtigkeit zollt als die Minions.
Ja. Eine Minion-Kür. Ist doch eine gute Passe Idee.
So also, der wäre da bei Olympia so gelb mit Latzhose da mal drüber übers Eis.
Ja, was heißt wer? Er wird.
Er
das
wird.
Ist ja das Happy End dieser Geschichte. Also er hat sich überlegt, er wird in einem gelben T-Shirt und dieser hautengen blauen Latzhose, die ja so iconic ist in diesem Minion-Look, wird er zu einem Medley verschiedener Songs aus dem Film Ich einfach unverbesserlich oder dem ganzen Minion-Franchise aufs Eis gehen und eine grazile Kür dahin legen.
It's giving Let's Dance Finale.
Ja.
Da liebe ich das auch immer, wenn die beim Let's Dance im Finale machen die auch immer so eine Fantasiekür aus so einer bestimmten Welt. Und da war es auch mal so, es war sogar die Gil Oferim Staffel, da hat er gewonnen am Ende und dann waren er und seine Tanzpartnerin Avatare. Die waren so blau.
Ja, so ähnlich. Ja, ja, so ähnlich ist das hier auch. Die Minions natürlich bekannt aus dem Film Ich einfach unverbesserlich. Der Film ist von der Universal-Tochterfirma Illumination produziert, in dem die Minions als kleine Sidekicks des Bösewichts Gru gestartet sind, der übrigens in den USA von Steve Carell gesprochen wurde, aber dann über die Minion-Filme eben zu einem eigenen Franchise wurden. Und davon gibt es in der Zwischenzeit jede Menge Filme, insgesamt 6 Stück. Nach dem ersten Ich einfach unverbesserlich Film im Jahr 2010 folgten noch 3 Fortsetzungen, Teil 2, 3 und 4. Und dann gibt es 2 weitere Filme, in denen die ehemaligen Sidekicks, die Minions, selbst die Hauptrolle spielen. In den Spin-offs Minions und Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss. Und dazu natürlich unzählige Kurzfilme, Videospiele, Serienauskopplung noch und nöcher. Die Minions spielen ja die Gehilfen von Gru in dem Film und ihr Life-Goal, also das ist der Charakter dieser Wesen, ist es, dass sie immer dem bösesten Wesen des Planeten dienen.
Hinterherlaufen, ja.
Und das schon auch seit Anbeginn der Zeit. Das lernen wir eben in dem Minions-Film, den du im Flugzeug geguckt hast. Da haben sie unter anderem dem T-Rex, Dracula und Napoleon gedient, sind aber so süß und trottelig, dass sie ihren Anführer immer aus Versehen auch töten.
Ja, das stimmt.
Und nachdem sie Napoleon gedient haben, sind die Minions in diesem Film für ein paar hundert Jahre eingefroren, sodass man nicht erzählen musste, was die Minions zwischen 1933 und 1945 in Deutschland gemacht hätten, wenn sie denn nicht eingefroren worden wären. So. Und mit diesen Filmreleases wurden natürlich
clever.
Auch... Ja, haben sie sich was gedacht? Die mussten das irgendwie umgehen. Also die sind
weißt
eingefroren
gewesen. Weißt du, wem die Minions nie gedient haben?
Ja, Hitler. Genau. Mit den Releases der Filme wurden auch immer wieder Popmusik-Releases verknüpft, wie zum Beispiel Happy von Pharrell Williams, zum zweiten Teil von Ich einfach unverbesserlich und auch von Pharrell Williams der Song Freedom, der zum dritten Teil veröffentlicht wurde. Und einige dieser Songs wollte jetzt der spanische Eiskunstläufer nutzen, um in einem Minion-ähnlichen Outfit oder sagen wir mal eher dieser Minion-Farbkombination Eiskunst zu laufen. Soweit war das noch kein Problem, denn seit 2014 hat die Internationale Eislauf-Union ausdrücklich erlaubt, dass man neuerdings zu bekannter Musik mit Lyrics auftreten darf.
Oh.
Früher war es so, dass
einmal
instrumental, genau. Mhm. Und mittlerweile, eben um ein jüngeres Publikum anzusprechen, kann man auch Popmusik wählen. Jetzt ist es aber so, dass Sabaté nicht nur Pharrell Williams Songs nutzen wollte, sondern auch eine abgewandelte Version des Universal Logo Sounds, was vor diesem Minion-Film von den Minions eingesungen wird. Und ich kann es dir mal zeigen. Er hat diese Kür ja jetzt schon mehrfach, weil er natürlich auch trainiert hat und ist schon.
Ba, 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 ba.
Genau das.
Ba, ba, so ba, ba, ba.
Ich zeig's dir einfach. Ja, da tanzt er ganz grazil.
Übers Eis.
Und ich find's irgendwie camp.
Es ist camp.
Er vogue dann auch später zu den Minions. Und man findet die ganze Kür im Internet, kann man sich auf YouTube anschauen. Sehr sehenswert.
Die Minion-Kür
wirkt natürlich total skurril und irgendwie witzig. Auch, dass man dafür Ärger bekommt mit einem der größten Filmstudios der Welt dafür, für diese Art Auftritt. Denn es ist jetzt so, dass er wohl die Rechte nicht sauber geklärt hat oder hat klären lassen. Und so musste Sabaté letzte Woche Montag auf Instagram verkünden, dass ihm von Universal verboten wurde, aufzutreten. Und das natürlich nach monatelangem Training für diesen Auftritt, der Höhepunkt seiner Karriere darstellen sollte, nämlich bei Olympia aufzutreten, ein reines Horrorszenario.
Natürlich, das kannst du nicht mal eben auswechseln, da ist dann jede Handbewegung auf das abgestimmt.
Richtig. Und alles wegen der scheiß Minions.
Ach Mann.
Jetzt hat er allerdings Glück, weil sich Universal in letzter Sekunde doch noch umentschieden hat. Eben weil er dieses Thema öffentlich gemacht hat und seine FollowerInnen sich dann bei Universal beschwert haben und dieses milliardenschwere Filmstudio in die Knie gezwungen haben. Und die dachten dann, naja, whatever, soll er doch seine Minion-Kür bekommen. Und haben ihm
ein
das
Glück.
Jetzt erlaubt.
Das also heißt, wir können bei diesen Olympischen Spielen die Minion-Kür bewundern.
Richtig.
Oh, ich freue mich.
Und ich fand das jetzt so skurril, dass die sich so gefetzt haben und dabei eine Eiskunstläuferkarriere aufs Spiel gesetzt wurde, wegen der Minions, dass ich gedacht habe, ich muss da nochmal ein bisschen tiefer rein recherchieren. Und überhaupt, wie bizarr es ist, dass die ganze Welt kollektiv sich darauf geeinigt hat, dass ausgerechnet Minions ab jetzt die berühmteste Popkulturfigur der Welt werden soll, weil die sind ja so huge. Jeder kennt die Minions.
Die sind nicht tot zu kriegen. Also ich habe lange keinen Labubu mehr gesehen, aber die Minions sind Evergreens.
Ja, und es gibt kaum etwas, das größer ist als die Minions. Das Ich einfach unverbesserlich Franchise hat 5 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt und damit Toy Story, Shrek und die Eiskönigin überholt. Und es gibt natürlich etliche Spielzeuge für Kinder, Merchandising-Artikel, noch und nöcher, aber auch viele Produkte für Erwachsene mit den Minions. Crocs, Einkaufstaschen, Fingernägel und so weiter.
Weißt du noch, als wir in New York eine Minion-Bong gesehen haben?
Ja. Und dass es solche Minion-Bongs gibt, das hat auch einen Grund, dazu später mehr. Die Minions...
Okay, ich bin gespannt.
Ja, tatsächlich. Cliffhanger. Das ist ein Resultat einer Strategie von Universal, tatsächlich.
Okay.
Die Minions haben für sämtliche Marken Werbung gemacht. Also die haben nie irgendwann einen Werbedeal abgelehnt, nur eine Auswahl, weil es einfach zu viel ist, um es zu nennen, aber sie waren Werbetestimonials für TikTok, Playmobil, Oral-B, Chiquita-Bananen, H&M, Haribo, Kinderschokolade, Adidas, Pepsi, Capri Sun, Lego, Toyota, Crocs, um nur ein paar zu nennen. Und sie haben ja dann auch...
Huren des Kapitalismus.
Wirklich. Die Minions sind wirklich Huren des Kapitalismus.
Weißt du noch, als Kim Kardashian mal einen Minion-Geburtstag gemacht hat für ihr Kind?
Das auch.
Das ganze Haus war Minion.
Ja, komischerweise genau in der Promophase zu irgendeinem Film. Ja, und die Minions haben ja dann auch noch das Internet geflutet mit den oben bereits genannten Familien-WhatsApp-Sharepics, wo dann die Minions betextet werden mit so lustigen Sprüchen wie so, ja, manche Aufgaben muss man zigmal verschieben, bis man sie vergisst oder sowas. Oder wenn du Frühstück im Bett haben möchtest, dann schlaf in der Küche. So, und dann ist da ein Minion daneben. Und die Minions sind natürlich je nach Promophase der Filme mal mehr, mal weniger präsent, aber so richtig weg sind die nie. Sie sind allgegenwärtig. Überall sieht man immer irgendwelche Minions.
Die sind einfach positiv bekloppt.
Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie dieses überdimensional große globale Popkulturphänomen zu dem geworden ist, was es ist. Wo war da der Ursprung? Wer ist schuld an den Minions und warum funktionieren sie so gut, mal abgesehen davon, dass sie ganz niedlich sind.
Geht es auch in die Antike zurück, wie bei den Flat Earthern?
Nein, diesmal nicht. Aber ich bin natürlich auch nicht die erste Person, die sich damit beschäftigt hat, sondern ich bin recht schnell fündig geworden. Es gibt einen Artikel in der New York Times, der sich genauer damit auseinandergesetzt hat und der heißt The Real Reason the Minions Have Taken Over the World. Und darauf basierend gibt es natürlich dutzende Video-Essays, Analysen auf YouTube, die sich damit beschäftigen und ich habe alle davon gesehen. Natürlich steckt hinter dem Erfolg mal wieder so eine geschickte Kombination aus Zeitgeist, gutem Design und Marketing. Denn das erste Geniale an den Minions ist ja, dass sie so universell sind. Jeder kann die Minions verstehen. Man muss die Filme nicht gesehen haben, um zu verstehen, was da passiert, wenn man nur den Minion sieht, ausgekoppelt aus dem Universum. Hm. Sie funktionieren losgelöst.
Und was auch ist, also dadurch, dass die nicht sprechen, es gibt keine cringigen Zeitgeist-Diverse oder Jugendsprache oder irgendwas, was dann oll wirkt in 20 Jahren, weil die sagen ja nichts. Die machen nur...
Genau, und das heißt Minionese.
Die werden nicht alt. Sprache. So wie, ja, wie Simlish. Ich glaube, es folgt kein Regeln.
Es folgt kein Regeln. Es
ab und
ist
zu
so
sagen die so, Cappuccino.
Ja, genau. Also es soll wohl ein Mix sein aus unterschiedlichen Sprachen, aber das heißt natürlich auch, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt die verstehen kann. Erwachsene wie Kinder, SpanierInnen wie JapanerInnen. Auf der ganzen Welt checkt man, was da abgeht, wenn man sich so ein Minion anguckt. Dann arbeiten sie natürlich mit starker Mimik und Slapstick-Humor, was ebenfalls jede Altersklasse anspricht und über alle Ländergrenzen hinweg funktioniert. Und tatsächlich haben sie auch in den Filmen berühmte Stummfilm-Slapstick-Filme Shot für Shot referenziert. Das haben sie in diesem New York Times-Artikel so aufgedröselt, weil man über Stummfilme gelernt hat, die zu lesen. Und das versuchen sie quasi eins zu eins zu rekreieren. Dann haben die Minions natürlich ein sehr einprägsames Design und sind dabei skalierbar. Das Design ist nämlich so simpel verständlich, dass jeder Mensch sofort eine Verbindung zu diesen Wesen aufbauen kann. Sie funktionieren mit ganz wenig Mitteln und großer Mimik, durch die gelbe Farbe sehr auffällig und in der Kombination mit dem Blau immer wieder zu erkennen. Und man kann sie auf Memes einsetzen wie Emojis, also haben perfekt zum Zeitgeist der 2010er Jahre gepasst.
Hast du mitgedacht?
Ausgerichtet auf eine globalisierte Welt. Und mit den neuen Filmen kamen dann durch minimalen Aufwand auch neue Gattungen der Minions dazu. Es gab dann diese bösen lila Minions, es gab Mega Minions und da konnte man das gesamte Merchandising einfach nochmal in lila rausbringen. Dann der Charakter. Sie sind völlig harmlos, obwohl sie Böses wollen. Man kann also guten Gewissens über sie lachen, weil sie dann am Ende des Tages so trottelig sind. Sie haben keine feste Persönlichkeit. Jeder kann genau das hineininterpretieren, was er oder sie möchte. Man kann also jedes Produkt, jede Werbung, jedes Meme bekleben und sie funktionieren einfach immer. weil sie haben keinen Kontext. Außerdem interessant, und jetzt kommen wir zu der Bong-Geschichte, war es eine bewusste Entscheidung von Universal und Illumination.
Weil sie gemerkt haben, wenn man irgendwie Drogen konsumiert, findet man die Filme ein bisschen besser.
Ja, nicht nur das, sondern sie haben sich bewusst dagegen entschieden, diese Verselbstständigung der Minions einzudämmen und dagegen vorzugehen. Sie haben beabsichtigt, ihr geistiges Eigentum nicht geschützt. Im Vergleich zu Disney zum Beispiel, die alles in Grund und Boden klagen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da gibt es irgendwelche Fälle, dass Disney irgendwelche Kitas verklagt, weil sie Goofy an der Wand gemalt haben oder so.
Und bei denen ist any publicity is good publicity.
Good publicity, genau. Und bei den Minions wurde der Schneeball beabsichtigt so in Rollen gelassen,
Mini
dass daraus eine Lawine
kein
wird.
Do
genau.
It.
Also die klagen nicht, wenn man die Minions nutzt. Das heißt, weder bei Memes noch bei unlizenziertem Merch. Deswegen kann man auch recht problemlos eine Minion-Bong oder Shotgläser kaufen, weil Universal das nicht untersagt. Und wahrscheinlich haben sie auch aus diesem Grund dann jetzt Gnade walten lassen, was diesen Eiskunstläufer angeht, weil es eigentlich eh in die Strategie der Minions reingepasst hat. Man sagt, okay, macht er seine Kür, wir klagen weiter nicht dagegen, ist ja am Ende des Tages kostenlose Werbung. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und versucht, zur Wurzel vorzudringen. Wer ist denn jetzt schuld an den Minions? Wo hat die Reise angefangen? Und das fand ich auch sehr interessant, weil das gar nicht so eindeutig ist. Es gibt dafür einen indirekten Schuldigen und das ist der Künstler, Autor und Regisseur Sergio Pablos, der interessanterweise wie unser Eiskunstläufer Spanier ist. Und Pablos ist, obwohl er als Regisseur arbeitet, nicht der Regisseur von Ich einfach unverbesserlich oder einem der Minion-Filme. Er ist auch nicht der Drehbuchautor, aber er hat die Grundidee für den Film, also für den ersten Film mit Gru geliefert und hat quasi eine Geschichte entwickelt auf Basis eines 6 Seiten langes Bilderbüchleins, das er aber nicht selber als Buch herausgebracht hat, sondern eben dem neu gegründeten Filmstudio Illumination gepitcht hat, die gerade auf der Suche waren für einen Stoff für ihren ersten Film. Und damals hieß das Ganze noch nicht Ich einfach unverbesserlich, sondern Evil Me.
Can I have the book? Can I have the first original title? Evil Me. It was, I think, about 6 or 7 pages of text that I wrote for this and about 20 illustrations. It's not about telling the whole story. The whole point was about the potential of what the film could be.
So, also er hat die Grundidee des ersten Films geliefert, nämlich, dass ein Bösewicht sich mit 3 Mädchen abgeben muss und dabei lernt, ein guter Vater zu sein. Da spielen ja die Minions eigentlich gar keine Rolle. Und in dem Interview erzählt er auch, wie er zu dieser Idee gekommen ist. Das war nämlich kurz nachdem er bei Disney gekündigt hatte. Da hat er als Animator zuvor gearbeitet.
I've developed several projects and I failed again and again and again at getting anybody to want to buy these projects. So I was pretty discouraged. The money was running out, no jobs were coming in, none of our ideas had landed. We were essentially waiting to die. And I started working on this little story and a few drawings and all, and it allowed me to kind of escape the reality a little bit.
Also er war eigentlich in so einer Art Sinnes- und Arbeitskrise, in der er versucht hat, unterschiedliche Geschichten zu developen, zu verkaufen und nichts ist gelandet. Und diese Geschichte mit diesem Bösewicht Gru war mehr so ein privates, naja, ich lenke mich jetzt mal selber ab von dieser miserablen Situation, in der ich bin. Und hat dann da eben diesen Bösewicht entwickelt, der später Gru werden sollte. Und dann bekam er plötzlich die Möglichkeit, dem Chef dieser neuen Firma etwas zu pitchen und hat 3 unterschiedliche Ideen vorgestellt. Und eine davon war eben dieses Buch, diese Skizze. Und die wurde dann eingekauft, aber nur die Idee. Also er hat dann selber gar nicht das Drehbuch geschrieben und auch nicht Regie geführt, sondern hat nur diese Grundidee verkauft.
Und kam dann ins Kino und hat die Minions gesehen.
Und hat die Minions gesehen. Denn die kamen dann über die Universal-Regisseure Chris Renault und Pierre Coffin rein. Die haben dann im Prozess diese Viecher in den Film eingefügt, die dann über Jahre eigentlich das Hauptding wurden und sich eben von den Sidekicks zu einem eigenen Franchise entwickelt haben. Die sind außer Kontrolle geraten, wie eine Plage eigentlich. Pierre Coffin, einer der Regisseure, hat übrigens die Minions auch selber gesprochen, also seine Stimme, wenn du Popo Banana hörst. So, und so muss sich jetzt eben der Zeichner, der sich ursprünglich das ausgedacht hat, Sergio Pablos, immer zu den Minions verhalten, weil es immer heißt, ja, die Ursprungsidee stammt von ihm, obwohl er mit den Minions gar nichts zu tun hat. Und deshalb kann er am Ende des Tages guten Gewissens sagen,
for once and for all, let me say, officially here, I'm not to blame for the Minions.
So, I'm not to blame for the Minions. Also der scheint da auch irgendwie ein zwiespältiges Verhältnis zu denen zu haben. Aber es ist auch ein interessanter Butterfly-Effekt, fand ich. Ein Dominostein in Modern History. Ein Zeichner ist irgendwie in einer Sinneskrise, scribbelt irgendwas, verkauft das, dann bekommt es ein Eigenleben und 15 Jahre später streiten sich dann Leute bei der Winterolympiade wegen einer Minion-Kür und alle wissen, was damit gemeint ist. Fand ich irgendwie magisch. Aber damit ist dann auch mein Minion-Tab für heute geschlossen.
Popo, Banana.
Danke. Ja, jetzt haben wir uns leer gelabert und Tabs geschlossen und sind schon ganz schön lang hier drauf, ne?
Ja.
Auf der Rolle. Jetzt müssen wir mal hier abrappen und schießen hier noch eine Cross-Promo in den Orbit. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Ja, wir haben heute jetzt nach den Minions einen sehr seriösen Podcast-Tipp für euch. Und zwar 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, wenn ihr immer wissen wollt, was los ist, wenn ihr informiert sein wollt und das schon direkt zum Start in den Tag, dann hört doch da mal rein. In 15 Minuten unterhalten sich immer zwei Hosts locker über das, was an dem Tag wichtig ist. Und sie schauen eben pragmatisch und lösungsorientiert darauf, was das für uns bedeutet und wie wir am besten damit umgehen und uns auch von den Nachrichten nicht runterziehen lassen. Also Podcast-Empfehlung, hört da mal rein. In 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Das ist sowas wie die Stunde danach für die Tagesschau.
Die Stunde davor eigentlich, ja. Vor dem Tag.
Ja.
Die Stunde davor, nach dem Tag
der halben Stunde danach. Oder so.
Link in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
So, das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns aber natürlich nächste Woche wieder an derselben Stelle hier in der ARD Audiothek. Und falls ihr auch zu Hause offene Tabs habt, dann könnt die ihr uns natürlich jederzeit schicken. Entweder an toomanytabs@ndr.de oder
an die Socials. Ich kann nicht mehr, sag du, wie wir heißen.
Da heißt du @karowops und ich @miguelraus_a.
Genau. Tschüss zusammen.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too